Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Jannik aus Wien und
Moritz Moser aus Feldkirch.
Moritz, seit dem letzten Mal, dass wir gesprochen haben, ist sehr viel passiert. Also wir haben über das Europäische Parlament gesprochen, beziehungsweise die Wahlen vor den Wahlen. Jetzt waren die Wahlen schon. Dann gab es Wahlen im Vereinigten Königreich. Es gab ziemlich überraschend Wahlen in Frankreich. Dann hat der US Supreme Court sich geäußert zum Thema Immunität von Präsidenten für Handlungen während ihrer Amtszeit, wenn sie nicht mehr Präsidenten sind. Eine Fußball-EM gibt es auch noch. Und es gibt eine wunderschöne neue Lehrbuch-Episode, auch aus Österreich, mit EU-Bezug und Verfassungsrechtbezug, nämlich die Abstimmung von Ministerin Gewessler zum Renaturierungsgesetz bzw. der Renaturierungsverordnung. Du siehst, es ist ein großes Menü an rechtlich, schrägstrich, politisch relevanten Dingen und ich bin jetzt quasi der Kellner und biete dir an, womit möchtest du dieses 5 Gänge, glaube ich, habe ich aufgezählt, Menü denn beginnen?
Ja, fangen wir doch mit der Renaturierungsverordnung an, weil die hast du den Leuten auf Twitter versprochen und dann haben wir ewig nichts aufgenommen.
Ja, weil wir, das hat der Georg Renner freundlicherweise auch gepostet, einige Dinge ja vorweggenommen haben, weil wir haben ja beim letzten Mal darüber gesprochen, wer denn eigentlich für Österreich im Rat sitzt, beziehungsweise in welcher Funktion. Rekapitulieren wir kurz, was passiert ist. Also auf EU-Ebene wurde eine sogenannte Renaturierungsverordnung angenommen, wo eben einmal mehr auf europäischer Ebene darüber gesprochen wird, beziehungsweise beschlossen wurde, man möchte renaturieren, also wieder der Natur zurückführen. Da kennen wir ja auch aus Österreich Beispiele. Also wenn man irgendwas komplett niederversiegelt, was wir in Österreich ja sehr, sehr gerne machen. Ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber da war erst unlängst so eine Studie, mehrere Fußballfelder.
Wobei das auch immer eine Frage der Perspektive ist. Ich kann mich erinnern, ich habe im Vorarlberg mal eine Geschichte zu was Ähnlichem gemacht und da geht es um bebaute Grundstücke und dann hast du halt auch diesen Versiegelungsgedanken. Bin mir nicht sicher, wie diese Versiegelungsindizes immer genau berechnet werden. Ich vermute aber nach demselben Grundprinzip, weil man einfach nicht genau sagen kann, wie viel von einem Grundstück denn bebaut wird. Das heißt, sobald ein Grundstück bebaut wird, ist es registriert und dann gilt das ganze Grundstück als bebaut. Aber du hast natürlich meistens in der Mitte vom Grundstück ein Gebäude und dann rundherum noch einen Grünstreifen, zugegebenerweise normalerweise auch Parkplätze und so weiter und so fort. Ich würde das Problem nicht grundsätzlich schönreden, aber ich sage einmal, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn man jetzt halt einfach alle bebauten Grundstücke, die neu bebaut werden, als versiegelt rechnet, man dem Problem nicht ganz Herr wird, weil man eben Flächen als versiegelt rechnet, die in Wirklichkeit noch Gärten, Parks und Wiesen sind.
Die Berechnung, die ich gefunden habe, spricht von 16 Fußballfeldern pro Tag, die versiegelt werden, also wo eben im Prinzip Asphalt, Beton über natürliche Fläche drüber gepappt wird.
Würde mich interessieren, wie man das berechnet, weil ich glaube, als reine Rechtsgrundlage, also man muss das ja irgendwo statistisch erheben. Und ich sehe eigentlich die statistische Basis dafür nicht, aber es soll nicht heißen, dass es nicht gibt. Kann ja durchaus sein, dass man das irgendwo hat, wie viel dann wirklich tatsächlich versiegelt wird. Oder dass man es vielleicht hochrechnet, oder dass man, wie gesagt, jedes Grundstück, das bebaut wird, als versiegelt zählt. Aber wäre eigentlich spannend. Wenn das jemand da draußen weiß, er kann es uns gerne sagen. Wir werden es beim nächsten Mal auflösen.
Es wäre auch so eine klassische Addendum-Geschichte. Wie viel wird eigentlich versiegelt? Wie versiegelt man? Was ist Versiegelung genau? Wie berechnet man Versiegelung? Und am Ende des Tages kommt eine komplizierte Geschichte raus, die schön bebildert ist, die lange gebraucht hat und am Ende von kaum jemandem gelesen wird. Aber Hauptsache, sie sagen alle, sie wollen Qualitätsjournalismus. Naja, aber was ich dazu auch noch sagen möchte ist, wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie, die schon 2002 beschlossen wurde und da wollte man den Bodenverbrauch auf 2,5 Hektar pro Tag deckeln. Und jetzt haben wir aber 16 Fußballfelder pro Tag. Also je nachdem, wie man es berechnet, es wird, der langen Rede kurzer Sinn, einfach verdammt viel in Österreich grundsätzlich versiegelt. Und die Gründe dafür sind natürlich nicht nur dieser Traum vom Einfamilienhaus, dieser kollektive Mittelstandstraum, 2,2 vielleicht, Hund, weißer Lattenzaun und das schöne Einfamilienhaus, damit man eben auf sich allein gestellt ist. Na, das will ich nicht so formulieren, aber vielleicht seine Ruhe hat von allen anderen, ja, außer vor sich selbst. Aber natürlich auch diese hohe Anzahl von Supermärkten. Also wir haben 1,67 Quadratmeter pro Kopf. Das ist die größte Supermarktfläche Europas. Und auch beim Straßennetz sind wir relativ vorne. Und das haben wir auch mal besprochen, wenn du dich vielleicht noch erinnerst, diese ganzen Zahlen. Aber das liegt natürlich auch daran, dass Österreich einfach relativ zentral in Europa gelegen ist. Ja, aber warum reden wir überhaupt darüber? Weil natürlich jetzt auf europäischer Ebene versucht wird zu sagen, wir müssen die Natur gewissermaßen zurückerobern. Also indem man zum Beispiel, also ich kenne da ein persönliches Beispiel, der Spielplatz, wo ich als Kind oft war, im 23. Bezirk bei Siebenhirten, da war früher so ein ganz schmaler, liebloser Bach und den hat man renaturiert. Das ist jetzt ein breiterer Bach, da sind auch Bäume, da wächst sehr viel. Das sind jetzt, wenn ich dann manchmal, nicht als ob ich so oft jetzt dort wäre, aber wenn ich dann manchmal dort bin, mache ich immer einen Schlenkerer, weil ich mir denke, aus nostalgischen Gründen, ich schaue mir das mal an. Das Fußballfeld als solches ist kleiner geworden, die Tore sind auch kleiner, haben jetzt auch ein Stahlnetz. Früher mussten wir immer, wenn man ein Tor geschossen hat oder auch daneben geschossen hat, ewig lang den Ball holen. Jetzt muss man ihn nur holen, wenn man daneben schießt, was ein zusätzlicher Anreiz ist, das Tor zu treffen. Wir werden heute vielleicht auch noch über die EM reden, aber eben dieser Bach, der renaturiert wurde, ist wirklich sehr, sehr nett geworden. Da sind auch immer Kinder, die dort spielen und Familien, die mit ihren Kindern dort spazieren gehen oder Hunde und was auch immer. Also unterm Strich ist es ja was, was grundsätzlich mal eine logische, nette Sache ist. Und jetzt hat man das auf europäischer Ebene beschlossen, dass man da eben mehr dafür tut, dass versiegelter oder anderweitig entnaturierter Raum wieder renaturiert wird. Und das ist aber nur zustande gekommen wegen der entscheidenden Stimme oder die österreichische Stimme, wenn die hier nicht abgegeben worden wäre dafür, weil eine Enthaltung ist ja wie eine Stimme dagegen. Bei dieser Art von Beschlüssen wäre sie nicht zustande gekommen. Jetzt aber gleichzeitig die ÖVP wiederum gesagt, das war gegen unseren Willen und die haben ja auch einen Brief nach, oder waren es vielleicht sogar zwei Briefe nach Brüssel? Nein, ein Brief von zwei unterzeichnet. Von Kanzler Nehammer und von Caroline Edtstadler, und da war ja auch dieser leicht peinliche Punkt in diesem Brief. Er war überhaupt sehr hartschott formuliert, also dieses klassische auf Deutsch denken, auf Englisch dann schreiben. Und ich glaube, sie wurde auch bezeichnet in diesem Brief als Minister of the EU. Ich spreche das bewusst so auf, weil es ist eigentlich Minister of the EU. Da hat sie mir gedacht, wie nennen wir das? Das ist Ministerin für Verfassung. Und
ja, aber üblicherweise gibt es da Visitenkarten, die schon ein bisschen länger im Umlauf sind. Da hätte man sich's abschreiben können, aber ja. In der Schnelle geht das nicht immer so. Das ist leider nicht immer without von Delay.
Without von Delay. Maria Fekta, genau. Genau, und in diesem Brief hat man quasi kommuniziert an den Ratsvorsitzenden, der ja in dem Zeitpunkt bei Belgien lag, dass Frau Gewessler hier verfassungswidrig handelt, weil es ja eine einheitliche Stellungnahme der Länder gibt und bei einer solchen einheitlichen Stellungnahme Verbindlichkeit für die Minister, Ministerin, wer auch immer zuständig ist, daraus erwächst. Und sie hat trotz dieser einheitlichen Stellungnahme dafür gestimmt, obwohl die Länder eine Stimme dagegen oder eine Enthaltung wollten, die aber faktisch dann auch eben den Beschluss der Renaturierungsverordnung verhindert hätte. Wie siehst du das als jemand aus einem anderen Bundesland als Wien?
Ja, grundsätzlich problematisch, wie ich ja auch getwittert habe, finde das Stimmverhalten von der Frau Bundesministerin problematisch. Ich finde auch die Anzeige der ÖVP gegen sie problematisch. Das Ding hat halt einfach extrem viele Schichten und man verliert relativ schnell den Überblick. Oder? Da fragen sich die Leute halt, ja, wie ist das mit dieser einheitlichen Länderstellungnahme? Dann fragen sie sich, wie ist das mit dem mitbetroffenen Bundesminister? Dann fragen sie sich, wie kann das sein, dass wir in Österreich nach innerstaatlichem Recht nicht ordentlich abgestimmt hat, dass in der EU trotzdem gezählt wird. Das ist halt, wie gesagt, ein Mehrebenenproblem. Aber wenn wir das letzte Problem einmal angehen, das ist halt einfach eine Frage der Innen- und der Außenwirkung. Und mir ist da gleich ein Fall, lustigerweise eh aus Vorarlberg, eingefallen von einem Vorarlberger Bürgermeister, nämlich in Götzis, mittlerweile zurückgetreten, aber wegen was anderem. Die Gemeinde hat ein Verfahren beim Landesverwaltungsgericht gehabt, wo es um einen Kiesstreit mit einer Nachbargemeinde geht. Und der Bürgermeister hat da irgendwie Verhandlungen mit dem Nachbarbürgermeister geführt und hat dann dem Landesverwaltungsgericht gesagt, na bitte lass doch währenddessen dieses Verfahren ruhen. Das Problem ist aber, das Verfahren hat ja nicht der Bürgermeister einfach aus eigenem angestrengt, sondern er ist von der Gemeindevertretung, glaube ich sogar nicht einmal dem Gemeindevorstand, der Gemeindevertretung beauftragt worden, dieses Verfahren zu führen und hat dann dem Gericht gesagt, das Verfahren soll ruhen, obwohl er dafür kein Pouvoir hatte und er hat auch die Gemeindevertretung darüber nicht informiert. Und dann ist halt auch die Frage, ja, war das jetzt rechtswidrig? Ja, ziemlich sicher nach innen war das rechtswidrig, weil der Bürgermeister nicht einfach ein Verfahren stoppen kann, das das höherrangige Gremium gestartet hat. Aber gleichzeitig steht auch im Gesetz, der Bürgermeister vertritt die Gemeinde nach außen. Und wenn ich ein Außenstehender bin und der Bürgermeister kommt zu mir und macht mit mir was aus, und das ist jetzt egal, ob das jetzt im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung oder der Hoheitsverwaltung ist, dann muss ich mich darauf verlassen können, dass der Bürgermeister da das Recht hat zu handeln. Und wenn er das nicht hat, dann biegt es halt trotzdem, weil kann ja nicht sein, dass jetzt zum Beispiel der Bürgermeister mir ein Gemeindegrundstück verkauft, aber vergessen hat, dass er für diese Wertgrenze einen Beschluss im Gemeindevorstand oder der Gemeindevertretung braucht und dann ist habe ich aber schon Ausgaben und noch und nöcher und will eigentlich dieses Grundstück schon bebauen und dann kommt außer eigentlich hätte ich es gar nicht haben dürfen. Also ist es halt, biegt es halt doch, weil der Bürgermeister eben der vertretungsbefugt ist. Genauso ist es auch mit der Bundesministerin im Rat und das interessiert halt die EU einfach nicht, ob das jetzt österreichisch innerstaatlich korrekt abgelaufen ist oder nicht. Ob das jetzt eine gute Idee war, diese einheitliche Länderstellungnahme zu übergehen oder den mitbetroffenen Bundesminister zu ignorieren, das ist, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber zumindest diese erste Ebene hätten wir damit mal abgeklärt. Aber das gibt es im Völkerrecht sicher auch, Ralf, oder diese Innen- und Außenwirkungen von Vertretungen.
Ja, wollte ich gerade sagen, das kann man vom Kleinen auch auf die höchste Ebene, also die völkerrechtliche, heben, dass natürlich für andere Staaten es nicht zumutbar wäre, sich immer darüber zu informieren, wie denn die dortige Verfassung aussieht und wer jetzt konkret zuständig ist. Also wenn es manifest ist, dass jemand nicht für etwas zuständig ist, dann kann man schon sagen, Moment einmal, ihr habt's da irgendeinem Hans Wurst geglaubt, dass er da im Namen von unserem Staat sprechen kann. Also ein Beispiel ist 1983 die US-Intervention in Grenada. Da hat ein britischer Vertreter, der in der alten Verfassung von Grenada, da war ja auch ein Putsch damals, das war auch der Grund für die Intervention, nur zeremonielle Funktionen hatte, dann eine Einladung an die USA ausgesprochen, doch bitte zu intervenieren gegen diesen Putsch.
Wahrscheinlich der Generalgouverneur, oder?
Genau, und der hieß, glaube ich, Paul Scoon damals. Wo aber klar war, der ist halt nur da, um irgendwie eine Fahne zu halten oder in eine Trompete zu blasen. Ich weiß nicht, was er genau für eine Funktion hatte, aber sie war rein zeremonieller Natur. Also der hatte keine Regierungsgewalt. Das heißt, der kann auch nicht dazu einladen, in Grenada zu intervenieren. Das war so ein Punkt, wo man sagen kann, Moment, das muss euch auch klar sein. Ihr müsst jetzt keine Verfassungsexperten in Verfassungsrecht von Grenada werden, aber das ist so manifest jenseits der Kompetenzen von diesem Gouverneur, dass ihr darauf nicht vertrauen könnt. Aber ganz allgemein, wenn jetzt Staaten Vertreter schicken und die auch noch beglaubigt sind, dann kann man davon ausgehen, dass die dafür auch zuständig sind. Und dasselbe auch auf europäischer Ebene, dass man da auch davon ausgehen kann, dass die Person, die da jetzt im Rat sitzt, wir haben es ja letztes Mal besprochen, dass die auch die entsprechenden Kompetenzen hat, um in diesem Bereich hier im Namen Österreichs abzustimmen. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der Praxis dann ankommt, aber ich habe mir dann kurz schon gedacht, da kommt jetzt Österreich, wir kennen alle, wir haben es letztes Mal ja auch ganz kurz besprochen, dieses Beispiel von Corfu, ja, also da kommen unterschiedliche Personen, die alle sagen, ich rede da jetzt für Österreich, ich vertrete Österreich, hier war jetzt nur eine Person da und dann kommen auf einmal Briefe und man sagt, na, die darf aber nicht abstimmen oder das wäre nicht im Rahmen der Verfassung, weil es gibt diese einheitliche Stellungnahme und da kann man jetzt aber nicht verlangen vom Vorsitzenden, dass er genau weiß, hat jetzt diese Zuständigkeit innerhalb der österreichischen Verfassung oder ist sie gebunden an eine einheitliche Stellungnahme oder wurde diese einheitliche Stellungnahme nachträglich so abgeändert, dass sie nicht mehr daran gebunden ist oder weil dann eben ein oder zwei Bundesländer nicht mehr Teil dieser einheitlichen Stellungnahme sind, kann man sich dann auch dagegen aussprechen, was da ursprünglich gesagt wurde oder kann sie überhaupt anführen, diese zwingenden europapolitischen und integrationspolitischen Gründe. Also man hat ja eine Reihe von Argumenten angeführt, warum sie es dann doch darf. Der langen Rede kurzer Sinn. Man muss da wirklich zwei Ebenen auseinanderhalten. Die eine ist dieses verbindlich auf europäischer Ebene. Da kann man klar sagen, ja, ist es. Also wenn jetzt die ÖVP in der nächsten Regierung sagt, wir machen da jetzt eine Nichtigkeitsklage, die Literatur, die ich da nicht gefunden habe, aber die quasi mich gefunden hat, nämlich über Twitter, weil die Professor Claudia Wutscher, auch ehemalige Studienkollegin von mir, mittlerweile Professorin an der WU, auf Twitter gepostet hat, da war die Literatur, die sie zitiert hat im Rill-Schäfer-Kommentar, eindeutig. Eine Nichtigkeitsklage wegen Verfassungsverletzung oder Verletzung von innerstaatlichen Regelungen beim Zustandekommen von dem Beschluss einer Verordnung wird wohl eher schlechte Aussichten auf Erfolg haben. Also die Renaturierungsverordnung als solche, die biegt. Die zweite Frage ist dann natürlich die, was sind die Konsequenzen innerhalb Österreichs? Und da ist natürlich einerseits die eine Möglichkeit, die es ja auch jetzt gegeben hat, die ergriffen wurde, der gute alte Misstrauensantrag. Also man spricht der Ministerin das Misstrauen aus. Oder dass man sagt, ja, die hat da jetzt strafrechtlich relevant gehandelt, die hat Amtsmissbrauch begangen. Was aber natürlich auch Blödsinn ist, weil dazu braucht man die Wissentlichkeit und sie hat sich ja mit, und das ist dann natürlich ein bisschen von außen immer so eine Sache, wenn man das sieht, mit Gutachten, und das ist dann natürlich immer, wenn man das Wort Gutachten heutzutage hört, sehr schnell ein langes Auge, ein fades Auge da. Aber sie hat sich ja mit Gutachten von berufener Stelle, zum Beispiel vom Daniel Ennekel, der ja auch Ersatzmitglied ist am Verfassungsgerichtshof, gewissermaßen abgesichert, weil man kann jetzt nicht sagen, sie wusste, dass das, was sie tut, rechtswidrig ist.
Eben, diese Anzeige war von vornherein meiner Meinung nach eine recht windige Geschichte, eben aus diesem Grund, weil man halt auch die Strittigkeit der Rechtslage bis zum gewissen Grad provoziert hat, um sich da auch abzusichern. In der Sache sehe ich die einheitliche Länderstellungnahme als problematischer an, auch weil die bisherige Verfassungspraxis doch sich ein paar Meter weit rechts oder links des Textes des BVG bzw. der einschlägigen 15a-Vereinbarung bewegt. Und einheitliche Stellungnahme, da kann man meiner Meinung nach schon argumentieren, wenn niemand widerspricht, ist sie einheitlich. Das einheitlich heißt ja nicht unbedingt, dass alle dieselbe Stellungnahme abgeben müssen, kann man aber sicher auch argumentieren. Ich würde nicht ausschließen, dass der VfGH das am Ende des Tages dann doch so sieht. Ja, aber was ist mit der Integrationskonferenz der Länder, eine der vielen toten Verfassungskörper in Österreich? Die Landtagspräsidenten, hat man die da jemals mit befasst? Eher nicht. Sehe ja schwierig. Wo ich persönlich das größere Problem sehe, ist die Nichtmitbefassung des mitbetroffenen Bundesministers. Da wird ja immer wieder argumentiert, der Totschnig habe das ja auch einmal nicht gemacht bei irgendeiner Geschichte. Da müsste man sich halt dann tatsächlich auch im Gesetz anschauen, inwieweit das BMFIT sachlich mitbetroffen ist von der damaligen Materie. Wenn das damals so der Fall war, dann verstehe ich auch nicht, warum man damals keinen Aufschrei gemacht hat, ehrlich gesagt, weil ich das auch sehr problematisch finden würde, genauso wie jetzt. Ich sage halt einmal, ich habe 2,5 Jahre in der EU-Koordination gearbeitet. Das ist jetzt vielleicht nicht die Welt und das war sicher auch nicht die wichtigste Position, die ich hatte, aber lustigerweise habe ich sie im BMFIT inne gehabt, also dem Vorläuferministerium des heutigen BMK. Und das damalige BMFIT hat wirklich über Monate hinweg eine Einigung beim einheitlichen europäischen Patent verhindert, auf europäischer Ebene nämlich, weil Österreich nicht zugestimmt hat. Und zwar deshalb, weil sie ein paar tausend Euro nicht zahlen wollten für die einheitliche Patentgerichtsbarkeit. Weil sie plötzlich behauptet haben, sie sind für die einheitliche Patentgerichtsbarkeit nicht zuständig. Negative Kompetenzkonflikte in der Bundesverwaltung sind ein größeres Problem als positive, möchte ich dazu sagen. Und da hätte niemand von anderen Ministerien auch nur im Traum daran gedacht, dort zuzustimmen, ohne dass das BMFIT das abwinkt. Man hat natürlich versucht, das zu entlocken, aber das Nein war da. Ich habe es ehrlich gesagt für ziemlich dämlich empfunden, aber ja, man hat halt mit Nein gestimmt. Ein Beamter hat zu vollziehen und das ist aber allseits respektiert worden, bis man dann halt dem BMFIT die paar Rubel rübergeschoben hat, die es braucht hat für die einheitliche Patentgerichtsbarkeit. Und ja, und jetzt gibt's diese verstärkte Zusammenarbeit zum europäischen Patent, ja eh. Also was lange währt, wird endlich gut. Aber ich sage mal, üblicherweise wird das im Kleinen schon sehr beachtet, dass ein Ministerium betroffen oder mit betroffen ist. Und ich meine, in dem Fall war es ja besonders absurd, weil das BMFIT ja gesagt hat, es ist nicht zuständig für die einheitliche Patentgerichtsbarkeit, deshalb lehnt man das ab. Dann kann man die eigene Betroffenheit, ja, man hat ja gesagt, man ist fürs Patent zuständig, aber nicht für die Patentgerichtsbarkeit, weil man ja behauptet hat, das ist ja eigentlich eine Sache der Justiz, aber eigentlich ist Patentgerichtsbarkeit ja spezielle Verwaltungsgerichtsbarkeit, wobei sie den ordentlichen Gerichten obliegt. Das ist eine Durchbrechung von der Gewaltenteilung, da gibt es eine Sonderbestimmung dafür. Zeitweise hat es das nicht gegeben, dann hat man es wieder eingeführt, aber das ist eine Sondersache. Jedenfalls ist das BMFIT damals und das BMK heute sehr eindeutig zuständig gewesen und immer noch zuständig für die Fragen der Patentgerichtsbarkeit in Österreich. Und es ist auch der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft, wenn das Loch noch so heißt, ich habe es vergessen, ist mit Sicherheit mit betroffen von einer fucking Renaturierungsrichtlinie, Verordnung, pardon. Das wird man halt schwer ableugnen können. Und wenn man halt sagt, ja, er ist schon mit betroffen, aber die haben sich auch einmal nicht dran gehalten, das ist halt wirklich Kindergarten. Also entweder ist man mit betroffen und man hat zuzustimmen oder nicht, oder man ist nicht mit betroffen und dann halt nicht. Aber wenn man halt das ganze System in Frage stellt, nämlich dass eigentlich nur noch der federführend betroffene Minister abzustimmen hat, ohne das Einvernehmen mit den laut entsprechenden Bundesgesetzen, die von diesen Verordnungen und Richtlinien dann in der Umsetzung betroffen sind, in der Vollziehung mit befassten Bundesministern herzustellen, dann können wir eigentlich gleich sagen, wir lassen es bleiben, weil das kann keine Lösung sein, einfach wie gesagt im Kindergarten das an sich zu reißen und zu sagen, der andere hat aber auch einmal, ja. Wobei wir wieder beim nächsten Thema sind, eigentlich würde die ganze Thematik eine bessere Lösung brauchen. Und von mir aus gern auch eine, wo es eindeutigere Zuständigkeiten gibt, weil, wie man jetzt aus dem Beispiel, das ich aus meiner persönlichen Erfahrung berichtet habe, sieht, es wäre auch kein großer Schaden, wenn man mal ein Ministerium vielleicht auf irgendeine Art und Weise overrulen könnte. Aber da haben wir wieder das grundsätzliche Problem des Ministerialprinzips in der österreichischen Bundesverfassung. Jeder Minister ist ein Kaiser am eigenen Hof. Und deshalb gibt es auch kein Amt der Bundesregierung. Deshalb gibt es auch einen minimalen Ministerratsdienst, weil es gibt ja keine Richtlinienkompetenz. Ich bin kein großer Fan der Richtlinienkompetenz, aber ich bin halt schon ein Fan davon, dass jemand in einer Materie was sagen hat. Jetzt musst du kurz sagen, was die
Richtlinienkompetenz ist.
Die Richtlinienkompetenz ist etwas, was das deutsche Grundgesetz kennt. Der Bundeskanzler kann, wenn es um grundsätzliche Fragen der Politik geht, den Ministern Vorgaben machen. Das gibt's in Österreich nicht, weil der Bundeskanzler ist nur Primus inter pares und führt Vorsitz in der Bundesregierung. Er ist eigentlich ein Bundesminister wie alle anderen auch, nur mit einem Fancy-Titel. In der Praxis ist es natürlich anders, weil er in der Regel auch Parteichef der größten Regierungspartei ist und deshalb hat es ein anderes Gewicht. Aber es gibt keine Richtlinienkompetenz. Die wird sich auch nicht wahnsinnig auswirken. In Österreich bin ich der Meinung, wenn es geben würde. Aber ich bin halt der Meinung, dass man vielleicht in solchen Fragen wie Coreper, ASTV vielleicht doch zu einer konziseren Entscheidungsfindung kommen könnte, als beim jetzigen Ministerialprinzip der Fall ist.
Also im Zusammenhang mit der Europäischen Union und Österreichs Abstimmungsverhalten auf europäischer Ebene. Ich möchte ganz kurz zitieren, ich habe nämlich ein bisschen mich so durch die Literatur gekämpft, das Lehrbuch von Professor Obwexer, Dr. Waldemar Hummer und Schweitzer, das Lehrbuch Europarecht aus dem Jahr 2007 erschienen im Manz Verlag. Und diesen kurzen Teil, Randziffer 2834, zum Thema einheitliche Stellungnahmen und ihre Bindungswirkung. Also, von einer bindenden einheitlichen Stellungnahme der Länder darf der Bund nur ausnahmsweise, nämlich aus zwingenden außen- und integrationspolitischen Gründen, wie es eben auch direkt in der Verfassung heißt, also Zitat war das, abweichen. Und diese zwingenden außen- und integrationspolitische Gründe hat der Bund den Ländern unverzüglich mitzuteilen und solche liegen wohl nur dann vor, wenn die Berücksichtigung der einheitlichen Stellungnahme der Länder zu einer solch markanten Verschlechterung der außen- und integrationspolitischen Situation führen würde, dass es im gesamtstaatlichen Interesse äußerst nachteilig wäre, diese Position zu vertreten. Und das ist jetzt ganz wichtig. Demnach ist der Begriff zwingende außen- und integrationspolitische Gründe im Kern nicht justiziabel. Lediglich in der Praxis kaum vorstellbare Missbräuche eines Regierungsmitglieds können mit einer Ministeranklage gemäß Artikel 142 Absatz 2 Litera C B-VG geahndet werden.
Und da sind wir beim nächsten Problem. Solche Ministeranklagen müssen alle Landtage gemeinsam beschließen. Also kann man sich vorstellen, wie wahrscheinlich das ist.
Darunter eben auch Wien und Kärnten dann später, glaube ich, auch. Man hat aber weniger über Kärnten gesprochen, aber zumindest müssten da die Bundesländer, die ihr davor noch gesagt haben oder die gewissermaßen nach außen kommuniziert haben, wir geben grünes Licht oder wir weichen von der einmaligen Beteiligung an der einheitlichen Stellungnahme jetzt nachträglich ab, was natürlich zu der Frage führt, Moment einmal, wenn man etwas einmal gemeinsam beschließt, dann kann man eigentlich auch nur gemeinsam wieder davon weg. Und das war ja auch ein Argument in den Gutachten, dass man dann sagt, Moment einmal, nein, die gilt nur so lange, wie die Einheitlichkeit besteht.
Ja, aber das sehe ich genau anders. Also da bin ich schon ein eher härterer Verfechter der anderen Ansicht. Weil man denke sich einmal das Ganze auf Nationalratsebene, der Nationalrat fasst einen Gesetzesbeschluss und dann sagt die ÖVP, na eigentlich sind wir jetzt nimmer dafür, wir haben zwar keine Mehrheit im Nationalrat mehr gegen dieses Gesetz, wir können es also nicht aufheben, aber wir ziehen jetzt unsere Zustimmung zu diesem Gesetz rückwirkend zurück und deshalb geht's nicht mehr. Es ist halt in der Regel einfach immer so, dass ein Beschluss nur so aufgehoben werden kann, wie er gefasst wird. Das Problem ist halt einfach, dass man sich dass in diesem Verhältnis zwischen Ländern und Bund auf dieser Ebene so eine leichte Völkerrechtsperversion, nenne ich es jetzt einmal, herrscht, wo alle glauben, sie schließen miteinander Verträge und das ist alles ein bisschen privatwirtschaftlich und aus so einem Vertrag kann ich auch wieder aussteigen und ding, dang, dong. Ja, aber es ist eine einheitliche Länderstellungnahme, ist keine 15a-Vereinbarung, die ich kündigen kann, wo es auch eine Klausel dafür gibt, dass man sowas kündigen kann, sondern es ist halt einfach eine einheitliche Stellungnahme der Länder. Jetzt kann man, wie gesagt, darüber streiten, ist die rechtmäßig zustande gekommen über diese Integrationskonferenz der Länder, bliblablo, da kann man durchaus anderer Meinung sein, aber ich sage mal bei dem Punkt über die Frage, ob einfach ein Bundesland hinterher sagt, ich bin jetzt aber anderer Meinung, das sehe ich sehr problematisch, weil dann haben wir einfach auch die Verlässlichkeit des Prinzips nicht mehr so gegeben.
Ja, und der Grundsatz ist ja zu sagen, man möchte diese einmal einheitliche Stellungnahme auch einmal beschließen und nicht, dass dann jederzeit ein einzelner Staat daran rütteln kann. Das Gegenargument ist natürlich dann wiederum zu sagen, ja Moment einmal, aber diese Einheitlichkeit sollte ja auch Bestand haben und wenn die einmal nicht mehr besteht, dann kann man ja nicht ewig lang an etwas gebunden sein. Das ist eines der Argumente. Und warum? Weil du sagst, völkerrechtliche, wie hast du es gesagt, perverse Konstruktion? Ich meine, es ist ja, ich finde es ja eh auch pervers, dass über Völkerrecht gesprochen wird. Warum? Weil da ja auf einmal quasi analog das völkerrechtliche Vertragsrecht hineinkommt, so wie ja auch bei den Ländervereinbarungen. Und dann auf einmal wird das anhand von völkerrechtlichem Vertragsrecht, also der Wiener Vertragsrechtskonvention und dem völkergewohnheitsrechtlichen Regeln zur Interpretation von Verträgen oder wie man Verträge beendet, wird da hineingeholt, was eine in meinen Augen schon ein bisschen eine Absurdität ist.
Aber bei den 15a-Vereinbarungen ist es im BVG, glaube ich, sogar vorgesehen, ja, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja. Ist es auch. Und das ist dann immer dieser absurde Moment, wo auf einmal Völkerrecht in der Verfassung eine Rolle spielt, weil man diese 15a-Vereinbarungen anhand der Interpretationsregeln des völkerrechtlichen Vertragsrechts mit der, und das ist ein schönes Ding daran, der Wiener Vertragsrechtskonvention aus dem Jahr 1969 dann auf einmal auslegt. Also eben den eigentlichen Wortsinn, in der Systematik, was ist Ziel und Zweck der Vereinbarung? Also genau das, was man bei Staaten macht, macht man
die
dann
Länder
eben auch.
Die Länder sind Staaten, Ralf.
Sie glauben es vielleicht, ja. Sie sind so so halbmonarchische Staaten in einem größeren Gesamtstaat. Ja, aber da gibt es ja noch so ein fast völkerrechtliches Konstrukt in unserer Verfassung, meiner Meinung nach, nämlich auch, dass wir ja in der Verfassung auch explizit drinstehen haben, dass Österreich ein einheitliches Zollgebiet ist. Also genau das, was man im GATT hat in Artikel 24 Absatz 8, dass man ein Freihandelsgebiet, eine Freihandelszone errichten kann und Österreich ist so gesehen für sich selbst auch eine eigene Freihandelszone, ist ja auch irgendwo völkerrechtlich.
Das ist, glaube ich, Artikel 4 BVG, oder? Das ist aber eine stark historisch geprägte Bestimmung, weil man nämlich zu Beginn der Ersten Republik, als vor allem Wien sehr gehungert hat, haben die Bundesländer angefangen, Zwischenzolllinien zu errichten, damit die Lebensmittel nicht aus Salzburg und Tirol irgendwie nach Osten gebracht werden. Und dann haben sie an den Grenzen kontrolliert, damit die Wiener sich nicht aus dem Land versorgen. Und das war eine Bedingung der Sozialdemokraten beim Verfassungsgebungsprozess, dass man eben diese Bestimmung aufnimmt und dass es, glaube ich, dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch im Überleitungsgesetz eine eigene Bestimmung gegeben hat, bis wann diese Zolllinien dann abzuschaffen sind, die es da gegeben hat. Also der hat dann schon noch später auch noch Relevanz gehabt, Artikel 4, weil ich glaube dann immer wieder, es ist auch zeitweise argumentiert worden, oder wenn die Länder unterschiedliche Zugangsbeschränkungen zu einzelnen Berufen oder was auch immer als machen und die als Voraussetzung nehmen für gewisse gewerbliche Tätigkeiten, dass das dann halt eine Einschränkung von diesem einheitlichen Wirtschaftsgebiet ist, wo der VfGH dann aber wieder dagegen war. Aber es gibt schon, man kann sich schon auch auf diesen Artikel 4 noch berufen, wenn es der Artikel 4 ist, bitte schlagt es mir nicht tot. Aber im Grunde und von der Herkunft her ist es eine sehr historische Bestimmung.
Es ist aber wunderschön, weil das ist auch ein Fehler, den manche meiner Studenten regelmäßig, heißt jedes Semester, machen in meinem Handelsrechtskurs, dass sie die Regeln zu Zöllen auch gerne mal anwenden auf Dienstleistungen. Aber die Regeln zu Zöllen im GATT betreffen natürlich nur, wie es in der deutschen Übersetzung heißt, Erzeugnisse oder auf Englisch Products, aber nicht Dienstleistungen. Für Dienstleistungen gibt es eine eigene Bestimmung im GATS. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, die Arbeitsmärkte zu integrieren, aber nur für Produkte, Zölle. Für Dienstleistungen gibt es keine Zölle, da sind die Handelsbarrieren eben über den Umweg der Qualifikationsnachweise oder eben dem Ablegen von Prüfungen oder ob man überhaupt zugelassen wird auf den Markt eines anderen Landes. Aber jetzt sind wir schon sehr weit weg. Zurück zu dieser einheitlichen Stellungnahme. Wie du vorhin schon gesagt hast, ich möchte es aber nochmal betonen, bei der einheitlichen Stellungnahme geht es nicht darum, dass 9 Bundesländer dafür stimmen, sondern dass es eben eine einheitliche Position gibt. Aber das heißt nicht, dass es ein aktives Ja-Votum geben muss. Also um wieder so völkerrechtlich das vielleicht zu qualifizieren, Konsens ohne förmliche Abstimmung reicht auch aus. Also es reicht, wenn nicht ein Land dagegen protestiert. Würdest du da d'accord gehen, wenn ich das so versuche, analog zu beschreiben mit dem Konsensverfahren bei Abstimmungen im Völkerrecht, dass man einfach sagt, alle gemeinsam ohne formelle Abstimmung und sagen dann per Konsens angenommen.
Schön gesagt.
Ja, das Nicken hört man ja nicht.
Die Leute können es sich vorstellen.
Sie können sich einen nickenden Moritz auf seiner Couch vorstellen. Jetzt noch zu dem zweiten Absatz aus dem Lehrbuch von Obwexer, Hummer und Schweitzer aus dem Jahr 2007. Und das ist das Schöne daran. In der Praxis spielen die einheitlichen Stellungnahmen der Länder eine wichtige Rolle. 2007 bitte. Im Zeitraum von 1995 bis 2004 wurden insgesamt 54 derartige Stellungnahmen abgegeben. Die meisten bezogen sich auf Vorschläge für Richtlinien sowie die Anwendung und Umsetzung des Gemeinschaftsrechts. Ist jetzt nicht so spannend, aber was spannend ist, thematisch waren davon in erster Linie die Umwelt- und Abfallwirtschaft, 14 Stellungnahmen, der Naturschutz, so wie eben auch hier, 12 Stellungnahmen sowie das Wirtschaftsrecht mit Beihilfenrecht und Daseinsvorsorge, 6 Stellungnahmen betroffen. Und das ist schon 2007, in 3 Fällen ist der Bund von einer einheitlichen Stellungnahme der Länder abgewichen. Fußnote 66, Verweis auf Peter Busjäger, die Mitwirkung der österreichischen Länder an Vorhaben im Rahmen der EU in Herausgeber Hummer und Obwexer, also wir drehen uns da wunderschön im Zitierkarussell, Herausgeber 10 Jahre EU-Mitgliedschaft Österreichs Bilanz und Ausblick. Also das Thema als solches ist nicht neu.
Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass die ÖVP sich politisch so überrumpeln hat lassen in der Sache, weil man hätte das Ganze ja eigentlich auch im Nationalrat abfangen können, indem er einfach die Ministerin bindet. Da gibt's ja auch die Möglichkeit, den im Rat zuständigen Minister durch eine Stellungnahme des Hauptausschusses, glaube ich, des Nationalrates zu binden. Das ist am Anfang der österreichischen EU-Mitgliedschaft immer wieder vorgekommen. Das hat man dann irgendwann bleiben lassen, weil sich sehr schlecht ausgewirkt hat, weil man halt gewisse Rahmenbedingungen gesetzt hat, die der Minister dann auf EU-Ebene nicht mehr aufgeben hat können und deshalb auch nicht mehr verhandeln hat können. Also quasi die österreichische Verhandlungsposition war von vornherein einzementiert, was bei Verhandlungen eher immer nachträglich ist. Aber ich sage einmal, wenn man das jetzt gewollt hätte, dass die Gewässer das wirklich nicht macht, dann hätte man sich im Nationalrat vermutlich schon eine Mehrheit gefunden für diese Geschichte, oder? Dass man eine Bindung abgibt und wenn sie sich daran nicht gehalten hätte, dann hätte man immer diskutieren müssen. Aber das hat man auch nicht gemacht, oder? Man ist dann, und das, also ohne jetzt das irgendwie diskulpieren zu wollen, was die Frau Bundesministerin da gemacht hat, bin wirklich der Meinung, dass man sich da ein Fass aufmacht, das man besser nicht aufgemacht hätte, aber okay. Aber die ÖVP ist ja eigentlich peinlichst hineingestolpert in diese ganze Affäre. Da einmal haben sie gesagt, sie gehen jetzt zum EuGH, wobei man bis heute niemand erklären konnte, wo eigentlich die Antragslegitimation der ÖVP für den EuGH liegt. Ich habe bis jetzt auch nicht vernommen, dass sie irgendwie dort gelandet wären bis jetzt. Und dann haben sie es angezeigt. Und auch diese Anzeige ist eher Dings. Und ja, also am Ende des Tages wird halt auf der Seite, fürchte ich, relativ wenig auszuschauen. Also diese Stimme ist abgegeben, es wird wahrscheinlich keine Konsequenzen wie auch immer haben, egal wie sehr die ÖVP rotiert. Ja, ich sage einmal, vielleicht ist es für die Grünen nicht die beste Karte für eine Dreierkoalition im Herbst oder auch nur für die Frau Gewessler persönlich, das wird man auch sehen. Aber ansonsten sehe ich jetzt eigentlich keine großen Konsequenzen. Man würde sich halt wünschen, und da spricht wieder der Naivling aus mir, der ich bin, dass man diese Sache vielleicht zum Anlass nimmt, die Sachen zu konkretisieren. Aber vielleicht sind die Leute, die jetzt von der nicht konkretisierten Natur dieser Dinge profitiert haben, nicht sehr geil drauf, das jetzt zu ändern.
Ja, aber trotzdem, im Kern sind diese zwingenden integrationspolitischen Gründe, aus denen man abgegangen ist, nicht justiziabel, weil das ist sowas, was man gerne bezeichnet als Gummiparagraf.
Ja, aber hast du das, vielleicht habe ich das dann auch zu wenig verfolgt da in der Länge und der Breite, aber hättest du wahrgenommen, dass das ein Argument der Frau Bundesministerin war, dass es zwingende integrationspolitische Gründe gegeben hätte, weil mir wäre das nicht untergekommen.
Was ich als Argument bringen kann, sind die Gutachten selbst. Und da möchte ich jetzt zuerst zitieren, die Gutachten für die Frau Gewessler und dann die Gutachten dagegen. Jetzt spiele ich mal ganz kurz vor. Zuerst Daniel Ennekel, nicht mit seiner eigenen Stimme, aber was er eben selbst gesagt hat oder geschrieben hat.
Im Lichte des zuvor erwähnten unionsrechtlichen Loyalitätsgebotes ist zu attestieren, dass die Integrationsbestimmungen des B-VG den jeweiligen Bundesministerinnen trotz der grundsätzlich rechtlich zulässigen Bindungsmechanismen einen ausreichenden politischen Handlungsspielraum belassen und infolgedessen als primärrechtskonform ausgestaltet anzusehen sind. Eine ausnahmslose Bindung von Bundesministerinnen an Stellungnahmen der Länder oder des Nationalrates, Bundesrates, könnte die Handlungsfähigkeit der Organe der Union beeinträchtigen. Die Flexibilität der Bindungsregelungen der Artikel 23d und Artikel 23e-VG, die den Bundesministerinnen ein Abweichen von einer grundsätzlich bindenden Stellungnahme aus zwingenden Gründen erlaubt, macht die Bestimmung erst unionsrechtskonform und mit dem unionsrechtlichen Loyalitätsgebot vereinbar.
Und jetzt möchte ich noch zusätzlich ganz kurz vorspielen, auch eine Passage aus dem Gutachten vom emeritierten ordentlichen Universitätsprofessor Karl Weber.
Die nunmehr zur finalen Abstimmung anstehende Version der Wiederherstellungsverordnung ist ein Kompromiss, der vom Europäischen Parlament beschlossen und durch die Trilogabstimmung von Kommission, Rat und Europäischem Parlament inhaltlich getragen wird. Eine Ablehnung der vorgelegten Fassung in diesem späten Stadium des europäischen Gesetzgebungsprozesses ist daher aus integrationspolitischen Gründen nicht vertretbar. Die einheitliche Stellungnahme der Länder verharmlost den Zustand der Umweltgüter in Österreich in einer fachlich nicht verantwortbaren Verkennung der Klimakrise. Die einhellige Meinung der Expertinnen und Experten hält den nun vorliegenden, ohnehin sehr maßvollen Kompromissvorschlag für unabdingbar zur Erreichung der EU-Klimaziele. Österreich würde sich mit einer Ablehnung der Wiederherstellungsverordnung als völlig rückschrittlich präsentieren und sich damit, berechtigter internationaler Kritik, als Bremsernation von Fortschritten in der Klimapolitik aussetzen. Die geforderte Ablehnung der Vorlage würde daher einen schweren Schaden für die gemeinsame Umwelt- und Klimapolitik der EU und Österreich bedeuten bzw. in Kauf nehmen. Die Unterstützung der Bestrebungen der Union, wirksame Maßnahmen in der Klimapolitik voranzubringen, ist sicherlich ein integrationspolitisches Ziel Österreichs. Die Abweichung von der einheitlichen Stellungnahme der Länder ist auch aus Gründen der Loyalität im Sinne der redlichen Zusammenarbeit eines Mitgliedstaates mit den Organen der EU gerechtfertigt. Österreich trägt selbstverständlich die vielfältigen Bestrebungen der Gemeinschaft zur Erreichung der Klima- und Biodiversitätsziele mit. Eine Ablehnung des vorliegenden Kompromisstextes durch Boykottieren der finalen Abstimmung in Form einer generellen Ablehnung der Wiederherstellungsverordnung käme einer Verhinderung einer sehr wichtigen umwelt- und klimapolitischen Maßnahme, ohne dass Alternativen in naher Zukunft sichtbar wären, gleich. Soweit die von der einheitlichen Stellungnahme geäußerte Kritik auch eine Ablehnung der Wiederherstellungsverordnung impliziert, würde das durch die Bundesministerin für Klimaschutz im Rat ein wesentliches integrationspolitisches Ziel der EU konterkarieren, die Europäisierung der Reparatur beschädigter Umweltgüter.
Und jetzt möchte ich noch zu guter Letzt vorlesen vom Verfassungsdienst, wie der darauf reagiert hat, weil es war ja wirklich so ein bisschen eine Gutachter- und Gutachtenschlacht.
Keinesfalls kann einseitigen Erklärungen einzelner Länder hier eine rechtliche Relevanz zukommen. Weiters verliert die einmal erstattete Stellungnahme auch dann nicht ihre bindende Wirkung, wenn sie ein weiteres Mal zur Abstimmung gestellt wird und dabei die für eine einheitliche Stellungnahme erforderlichen Quoren nicht erreicht werden. Vielmehr ist es nach Auffassung des Bundeskanzleramts Verfassungsdienstes notwendig, unter Einhaltung der erforderlichen Quoren eine neue einheitliche Stellungnahme zu erstatten. Die Gutachten vermögen somit nichts daran zu ändern, dass die bestehende einheitliche Stellungnahme der Länder weiterhin Wirkung entfaltet und den Bund bindet. Macht die Verordnung über die Wiederherstellung der Natur Maßnahmen im Wirkungsbereich eines anderen Bundesministeriums notwendig, darf das BMK darüber hinaus gemäß § 5 Absatz 1 Ziffer 2 in Verbindung mit Absatz 3 BMG nur im Einvernehmen mit dem anderen Bundesministerium vorgehen.
Was wir sehen, auf Seiten von Frau Gehwessler bzw. den Gutachten, die für sie Partei ergriffen haben, einerseits, dass sich die Verordnung dann in den weiteren Verhandlungen im Trilog, den wir letztes Mal auch besprochen haben, maßgeblich verändert hat, seit der Stellungnahme, dass Österreich auch keine Bremsernation sein möchte, also das ist ja dann dieses europapolitische Argument, diese dringenden Gründe, weswegen man hier abweichen muss, um nicht eine sogenannte Bremsernation beim Klimaschutz, der ein ganz zentrales Ziel von der EU allgemein ist, zu sein, und zu guter Letzt dann auch noch die Loyalität, das, damit man nicht umsonst verhandelt hat. Das sind so die drei Argumente dafür.
Ich tue mir ein bisschen schwer damit, jetzt zu sagen, dass ein Minister, der von Ländern an eine Stellungnahme gebunden wird, ein unionsrechtliches Problem ist. Also bei aller Liebe. Aber ja, die Geschichte wird sich jetzt nicht mehr auflösen. Die Sache ist eigentlich schon relativ gegessen. Man kann nur noch meiner Meinung nach sinnvoll darüber diskutieren, wie man dann eine Besserung für die Zukunft herbeiführt. Neben einer Präzisierung dieser Einspruchsrechte wäre es vielleicht auch wünschenswert, dass einzelne Minister in solchen Sachen zum VfGH gehen können. Dass wenn ein Minister das Gefühl hat, dass er darüber verurteilt worden ist, das zumindest ex post feststellen lassen kann, auch wenn es auf Unionsebene keine Auswirkungen mehr hat, aber dann hätten wir zumindest eine Möglichkeit, das Recht feststellen zu lassen, und das ist halt momentan eigentlich sehr schwer bis unmöglich, wenn man nicht irgendwie völlig berserker gehen möchte.
Weil du vorhin gesagt hast, überrumpeln. Ich glaube nicht, dass die ÖVP sich jetzt notwendigerweise überrumpeln hat lassen, weil strategisch macht es ja für beide Sinn. Die ÖVP kann jetzt sagen, schaut's her, wir mussten so lange mit den Chaoten versuchen zu kooperieren, wir haben staatsmännisch gehandelt. Nehmer hat ja dann auch gesagt, er wird jetzt nicht so kurz vor den nächsten Wahlen die Koalition sprengen, er will kein Freispiel der Kräfte, das wird dann wieder zu Verwirrung führen. Zum Beispiel beim letzten Mal, wie es dieses freie Spiel der Kräfte gegeben hat, wurde ja das König-Abdullah-Zentrum für interkulturellen und interreligiösen Dialog aus Österreich rausgeschmissen.
Das sind alles so Argumente. Ja, das ist gerade auch die beste Verteidigungslinie, die mir auch eingefallen wäre. Aber wie man überhaupt dorthin gekommen ist, ist ja schon eine Tragikomödie, oder? Ich meine, ich kann ja nicht eine Ministerin anzeigen, weil ich sie für eine Verbrecherin halte, und Missbrauch der Amtsgewalt ist ein Verbrechen, und dann sagen, ich lasse sie aber in der Regierung, weil sonst kommt es uns allen teurer. Wir haben jetzt eine Verbrecherregierung, aber es ist in Ordnung. Ich meine, das ist halt schon alles sehr, sehr schwierig, meiner Meinung nach. Und diese Anzeige, sie sind halt einfach plötzlich in dieser Situation gewesen, dass da was passiert, was ihrer Meinung nach rechtswidrig ist. Und diese Meinung ist meiner Meinung nach nicht von der Hand zu weisen. Aber dann damit zu reagieren, dass man sagt, man geht zum EuGH, wo man gar nicht hin kann, und man zeigt sie an, obwohl man da null Aussichten auf Chancen hat. Und das die ÖVP, die sich immer aufregt über die Justiz und die Instrumentalisierung und bla bla bla, und dann plötzlich gehen sie auch zum Anzeigenzirkus über. Aber ja, es ist die Politik, und es ist außerdem bald ein Wahlkampf, also man kann sich das alles vorstellen, wie das entstanden ist, aber jetzt zu sagen, das ist für sie strategisch von Vorteil, das würde ich eher von der Hand weisen. Weil wenn das für sie strategisch von Vorteil wäre, dann hätte der Bundeskanzler vielleicht diese Pressekonferenz damals abgehalten und nicht ewig auf sich warten lassen und eine Sonderzip, die dafür einberufen wurde, einfach verstreichen lassen, damit er sich nicht die Peinlichkeit geben muss, zu sagen, ja, die könnte Gehwessler eigentlich da würgen, aber ich schmeiße jetzt nicht aus der Regierung raus, weil sonst wird uns das teuer zu stehen kommen. Ja.
Ich möchte noch ein letztes Argument kurz zumindest nur nennen, nämlich vom Rechtsanwalt Dr. Florian Stangl, LLM von Niederhuber und Partner, Rechtsanwälte GmbH. Also man kann zumindest der Ministerin jetzt nicht vorwerfen, dass sie wissentlich rechtswidrig gehandelt hat. Da hat sie sich doppelt und dreifach abgesichert. Und da war eben das Argument, dass sich die Stellungnahme auf einen veralteten Entwurf zur Wiederherstellungs- oder Renaturierungsverordnung bezieht. Und der hat dann auch noch genannt ein völkerrechtliches Konstrukt, nämlich die Klausel, also es ist nicht nur völkerrechtlich, aber eben auch die Clausula rebus sic stantibus, also die maßgebliche Veränderung der Umstände. Und da möchte ich aus völkerrechtlicher Sicht nur eine kleine Anmerkung machen. Im Völkerrecht wird das sehr, sehr streng gehandhabt. Es gibt einen berühmten Fall, wo der Internationale Gerichtshof sich damit auseinandergesetzt hat, nämlich im Jahr 1997 im Gabčíkovo-Nagymaros-Fall zwischen der Slowakei und Ungarn. Da ging es um ein Staudammprojekt und da hat der Internationale Gerichtshof sich damit auseinandersetzen müssen, ob dieser Vertrag, der, ich glaube 1997, also jedenfalls noch als beide Staaten sozialistisch waren, geschlossen wurde, ob der weiterhin gültig ist, obwohl beide Länder zu marktwirtschaftlichen, liberalen, damals Demokratien geworden sind, und hat gesagt, dass diese vollkommene Veränderung, diese vollumfängliche, maßgebliche Veränderung des politischen und wirtschaftlichen Systems trotzdem nicht so eine markante Veränderung ist, dass man hier von einer nachträglichen Veränderung ausgehen kann, die den Vertrag hinfällig werden lässt. Also die wird generell sehr, sehr streng gehandhabt, diese Clausula rebus sic stantibus. Möglich ist es, aber nur ganz, ganz selten.
Hast du gerade 1997 gesagt, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich mich nicht verhört habe.
Der Fall war 1997 und der Vertrag ist von 1977. Au. Er ist jedenfalls noch aus der Zeit, als sowohl Ungarn als auch Slowakei, damals als Teil der Tschechoslowakei, dann später eben hat der Vertrag nur betroffen die Slowakei, deswegen war Tschechien, die Tschechische Republik, nicht Teil des Verfahrens. Und ab dem Zeitpunkt hat man eben gesagt, gut, diese Staaten haben sich vollkommen verändert, aber dieser alte Vertrag ist trotzdem als sogenannter, übrigens radizierter Vertrag, von Radix, von der Wurzel, ja, Radix, das Radieschen kommt auch von dem übrigens, ja, oder eben auch die Ratifizierung ist sicher auch irgendwie semantisch, etymologisch damit zusammen in irgendeiner Form verwandt oder hat damit zu tun. Aber eben diese gebietsbezogenen Verträge, die überleben selbst ganz, ganz große Veränderungen, und sie überleben auch, wenn eben neue Staaten entstehen, überleben die trotzdem, weil sie sich eben auf das Gebiet beziehen und nicht auf den Staat als Ganzen.
Aber wie wäre das jetzt bei den Streitparteien gewesen, wann jetzt bei der Auflösung der Tschechoslowakei nicht zwei neue Staaten entstanden wären, sondern die Tschechische Republik die Nachfolge der Tschechoslowakei, die Rechtsnachfolge übernommen hätte, wie es jetzt zum Beispiel im Fall von Jugoslawien bei Serbien war. Und die
Serbien hat nicht die Rechtsnachfolge.
Oh, Entschuldigung. Oh.
Serbien wollte. Und Serbien hat auch sich teilweise, also das Fass mache ich jetzt nur ungern auf. Ja.
Aber Russland hat die Rechtsnachfolge der Sowjetunion übernommen.
Ja.
Genau. Und wann sagen wir, machen wir das jugoslawische Fass gleich wieder zu, bevor es aufpoppt. Aber sagen wir jetzt, in diesem konkreten Staudammprojektfall wäre eben die Tschechische Republik die Rechtsnachfolgerin der Tschechoslowakei gewesen. Wie hätte sich das dann auf diese Streitparteien ausgewirkt?
Dann
hätte dann Tschechien für die Slowakei da einschreiten müssen, oder?
Na, man hätte dann gesagt, dass trotzdem, weil der Vertrag sich auf das Gebiet bezieht, dann wäre es keine vollumfängliche Rechtsnachfolge, weil du kannst ja nicht die Rechtsnachfolge für Gebiete antreten, die nicht mehr unter deine Jurisdiktion fallen. Russland hat ja auch die Rechtsnachfolge für die Sowjetunion angetreten. Es ist der Fortsetzerstaat der Sowjetunion. Aber alle Verträge, die sich beziehen auf das ukrainische Staatsgebiet als eine der 15 sozialistischen Teilrepubliken oder auf das Staatsgebiet von Moldawien oder von Belarus und so weiter und so fort, die beziehen sich dann nur auf diese Staaten. Also das richtet sich wirklich nach dem Gebiet und nicht nach der Rechtspersönlichkeit des Staates. Also alle sowjetischen Verträge, die sich aber nur auf das Gebiet der Ukraine beziehen oder von Belarus oder Moldawien oder Kasachstan oder Usbekistan und so weiter und so fort, die sind nicht jetzt für Russland verbindlich, sondern eben nur für die jeweiligen Staaten, auf deren Gebiet der Vertrag zur Anwendung kommt, weil er sich auf deren Gebiet bezieht.
Das heißt, wenn jetzt quasi die Sowjetunion einen Vertrag geschlossen hätte über, schlag mich tot, alle ihre Atomkraftwerke, und da sind halt in mehreren Teilrepubliken welche gewesen, dann hast du eigentlich mit dem Zerfall der Sowjetunion nicht mehr einen Vertrag, sondern eigentlich, wenn sie, sagen wir, 15 waren, dann 15, weil wenn jetzt die Sowjetunion oder Russland sagt, wir wollen diesen Vertrag eigentlich aufkündigen, dann gilt ja der Vertrag vollinhaltlich weiter für die anderen ehemaligen Teilrepubliken, deren Gebiet davon mit betroffen ist.
Ich kenne es typischerweise nicht im Zusammenhang mit Objekten, die sich auf dem Gebiet befinden, sondern eher mit Naturgütern auf einem Gebiet. Also typischerweise aus dem Flussrecht zum Beispiel. Also dass man sagt, ein so auf den Nil zum Beispiel, da gibt es einige Verträge, wo man auch sagt, dass zum Beispiel die alten Kolonialverträge, die noch geschlossen wurden vom Vereinigten Königreich oder von Frankreich, sich dann auch noch weiterhin auf die neuen Staaten beziehen, auf dessen Gebiet der Nil beispielsweise fließt. Wie das jetzt ist bei nicht beweglichen Gütern, das ist dann wieder kein gebietsbezogener Vertrag, glaube ich. Gebietsbezogen wäre es eben wirklich nur dann, wenn das unverrückbare Naturgüter sind, Berge, Flüsse, Seen und dergleichen.
In diesem ungarisch-slowakischen Fall ist es in dem Fall auch nicht um das Kraftwerk per se gegangen, sondern um dieses das Wasserrecht.
Dass ich so viel heute noch über einen der bekanntesten Fälle aus dem Völkerrecht spreche, hätte ich mir nicht gedacht. Und jetzt müssen wir trotzdem noch mal ganz kurz zur Renaturierung. Was ich mich auch gefragt habe, ist, auch aus PR-Sicht, was ist denn da jetzt so schlimm dran?
Eh nix. Und die Verordnung ist halt auch wieder so aufgeladen von allen Seiten und wie kann man nur. Meiner Meinung nach wäre es als Richtlinie wahrscheinlich besser aufgehoben gewesen. Ich glaube auch, dass die Verordnung nicht so der Riesenschritt ist, wie alle gerne tun. In beide Richtungen. Also die einen, die jetzt glauben, dass wir damit das Weltklima retten werden oder auch nur einen ansatzweise substanziellen Beitrag dazu leisten, habe ich meine Zweifel. Und die anderen, die so tun, als würde jetzt die Welt untergehen und wir würden unsere Landwirtschaft verlieren, auch eher nicht. Ich verstehe sehr gut, dass es gerade im Bereich der Landwirtschaft einfach eine extreme Abneigungshaltung gegen jede Form von neuer unionsrechtlicher Grundlage gibt, die ihren Bereich betrifft, ganz einfach, weil dieses Segment der Landwirtschaft so dermaßen überreguliert ist, in so vielen verschiedenen Arten und Weisen, von den Förderungen bis nach unten, dass das für die Leute in Betriebsgrößen, wie wir sie in Österreich haben, fast nicht mehr zu stemmen ist. In Frankreich und Deutschland ist das einfacher. Aber bei uns, der Bauer als Einzelkämpfer ist eigentlich mit der EU-Bürokratie schon fast überfordert. Und wenn da nochmal irgendwas Neues kommt, und das ist eigentlich relativ wurscht, was draufsteht, dass die Leute da auszucken, verstehe ich. Wenn man sich dann konkret anschaut, wird halt nichts so heiß gegessen wie gekocht. Aber witzigerweise ist man dann eigentlich nie mehr auf der Fachebene unterwegs und was eigentlich in dieser Renaturierungsverordnung drinnen steht, ist eigentlich nur noch das zweite oder maximal das dritte Thema, das wichtig ist, die Abstimmung darum und was da nicht alles schiefgelaufen ist und auch nicht, ja. Ich sag, die Welt wird nicht untergehen von der Renaturierungsverordnung. In Vorarlberg hat man sich sehr spezifisch gefürchtet, dass das neueste Kraftwerksprojekt darunter leiden könnte, was ich mir eigentlich auch kaum vorstellen kann. Aber ja, man wird sich's anschauen. Weil dieses Kraftwerksprojekt ist eines, das eigentlich kaum bis keine Einflüsse auf die Natur hat, weil es ein unterirdischer Stollen durch einen Berg ist, der halt eine zusätzliche Stromerzeugungsmöglichkeit beim Lüner Seewerk ergibt. Aber ja, we shall see.
Ich finde nämlich interessant, dass man die Stellungnahme selbst eigentlich kaum thematisiert hat, beziehungsweise auch gar nicht sich irgendwie angesehen hat. Und die ist auch gar nicht so einfach zu finden. Also wenn es nicht das Institut von Peter Busjäger eben zu Föderalismus gäbe, dann würden wir diese Dinge ja gar nicht so archiviert haben. Es ist jetzt nicht so, als hätten da alle genau den Text sich angesehen und darüber gesprochen. Ganz im Gegenteil, man hat über das Ding gesprochen, aber nicht darüber, was eigentlich genau drinnen steht. Wenn man sich zum Beispiel ansieht, damals noch im Bericht vom Föderalismus-Institut aus dem Jahr 2022, da habe ich nur was gefunden, eben vom 2. Dezember beispielsweise. Das ist ganz interessant. Da wird kurz gesagt, also besprochen der Vorschlag über eine Verordnung über die Wiederherstellung der Natur. Dann wird kurz gesagt, was da drin steht. Eben, es ist Umsatzbestandteil des Green Deal, also dass die Europäische Union sagt, sie möchte Wirtschaftswachstum kombinieren mit umweltfreundlichen Politiken. Und der EU-Biodiversitätsstrategie, ein Konzept von rechtsverbindlichen Zielen für den Schutz der Natur und die Förderung der Biodiversität in der EU. Und der Entwurf, der damalige, sieht im Wesentlichen vor, dass 80% der europäischen Lebensräume, die sich in einem schlechten Zustand befinden, zum Beispiel Wald- und landwirtschaftliche Flächen bis hin zu Meeres, für uns in Österreich nicht relevant, Süßwasser- und städtischen Ökosystemen etappenweise wiederherzustellen sind. Das heißt, mindestens 20% sollen bis 2030 Wiederherstellungsmaßnahmen zugeführt werden. Und bis 2050 sollen alle sanierungsbedürftigen Ökosysteme in irgendeiner Form wiederhergestellt werden. Das ist ganz interessant, weil da steht dann, wenngleich die Zielsetzung der Erhaltung und Verbesserung der Biodiversität an sich zu begrüßen ist, lehnen die österreichischen Bundesländer den vorliegenden Entwurf entschieden ab. Und das ist auch wieder sowas. Da steht ja gar nicht drin, warum. Es steht nur drin, dass man es ablehnt. Also ist vielleicht so ein allgemeines Muster, ja, dass man sich gar nicht so sehr im Konkreten damit auseinandersetzt, sondern sagt, das betrifft uns, ja. Es betrifft viele Bereiche der Landesvollziehung, Land- und Forstwirtschaft, Jagd, Fischerei, Energiepolitik, Katastrophenschutz, Wasserbau und Raumordnung durch verbindliche Zielvorgaben. Und diese verbindlichen, ich glaube, das ist die Krux, diese Verbindlichkeit. Damit hat man ein Problem, dass man auf einmal von außen was vorgegeben bekommt. Und das ist ja auch so ein allgemeiner Trend. Egal, wo du bist in der Hierarchie, entweder innerhalb eines Staates oder als Staat innerhalb dann noch der EU, du willst nicht, dass dir von außen oder von oben wer sagt, was du tun möchtest. Das fängt beim Bürgermeister an, der die Raumordnung nicht aus der Hand geben will, geht über die Länder, die nicht wollen, dass der Bund ihnen irgendwas vorschreibt und dann natürlich immer am Ende des Tages vor allem, die EU soll uns nicht sagen, was wir zu tun haben.
Ja, das sind halt die Argumente, die man nach außen trägt. Ich glaube, das Ganze hat natürlich auch eine budgetäre Seite, weil diese Renaturierung zahlt sich auch nicht von selber. Bei Polen verstehe ich mehr, warum die dagegen gewesen sind. Ich glaube, die haben eine längere Liste an Dingen, die zu richten sind. Ja, man wird sehen, auf was das hinausläuft. Oder wir haben gerade in Vorarlberg eines der größten Renaturierungsprojekte bei Mooren. Wir haben riesige Moorlandschaften, die gerade wieder gerichtet werden, auch ohne Renaturierungsverordnung. Und wir haben gerade ein Milliardenprojekt mit der Schweiz am Laufen, wo bis in den nächsten 25, 30 Jahren der Rhein, der ja jetzt eigentlich ein Kanal ist, mehr oder weniger wieder renaturiert wird, als gleichzeitig mit neuem Hochwasserschutz. Aber das wird wieder ein Flussökosystem, was es jetzt eigentlich gar nicht mehr ist. Und da sagt man halt in Vorarlberg, ja, wir machen das alles, wofür brauchen wir diese Verordnung? Ja, okay, aber wird uns das jetzt wirklich so massiv schaden? Man wird es am Ende des Tages sehen. Die Frage, ob solche Verordnungen dann umgesetzt werden, ist halt auch immer wieder eine Verhandlungsfrage mit der Kommission. Das mag durchaus mühsam sein, aber wenn wir uns anschauen, wie viele Vertragsverletzungsverfahren es gegen Österreich gegeben hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten und wie die dann alle ausgegangen sind, dann haben wir nicht sehr darunter gelitten, sagen wir es mal so. Bei anderen Staaten mag das anders sein.
Ja, ich glaube nur die Ministerin Edtstadler wird so gesagt, ein Diktat aus Brüssel, also man bedient dann halt schon immer auch diese immer gleichen und immer plumpen Reflexe. Ja. Also das, wo sogar ein Teil Österreichs mitgestimmt hat, wird auf einmal umgedeutet in ein Diktat aus Brüssel, obwohl es ja auf EU-Ebene beschlossen wurde. Und das ist halt der große Unterschied zwischen der EU und anderen internationalen Organisationen, weswegen sie halt supranational ist. Unter anderem ist halt, weil Staaten gegen ihren Willen verpflichtet werden können. Und hier hat Österreich ja sogar mitgestimmt. Es ist eigentlich nicht gegen den Willen des Staates, sondern gegen den Willen einer Regierungspartei innerhalb des Staates.
Ja, und die Politikerinnen, die jetzt von einem Diktat aus Brüssel sprechen, sind dann die, die bei der nächsten EU-Wahl wieder lahmfromm auf irgendeinem Podium sitzen und sagen, ja, und vielleicht gibt man der EU in Österreich auch immer wieder zu viel die Schuld an irgendwas. Ich kann es eigentlich nicht mehr hören. Dann sollen wir einfach bitte den Rand halten und das sich beim nächsten Mal sparen, wenn man es lustig findet, sich über Dinge zu beschweren, wo wir mitverhandelt haben. Ja, ich verstehe den Frust und den Ärger über die Vorgehensweise der Frau Ministerin Gewessler, aber jetzt von einem Diktat aus Brüssel zu sprechen, halte ich ehrlich gesagt nicht für die wesentlich weisere Herangehensweise an die Thematik.
Und für die Grünen war es ja gewissermaßen ein Coup, weil die jetzt relativ knapp vor den Wahlen schon nochmal zeigen konnten, es gibt schon einen Grund, wir sind eine mehr oder weniger Single-Issue-Partei und wir haben jetzt zumindest zu den Dingen, die es schon gegeben hat, Klimaticket zum Beispiel, noch ein großes Ding, das medial aufgefallen ist, was viele Leute mitbekommen haben, wo man sagt, schaut, da haben wir uns jetzt durchgesetzt. Und die anderen können dann wiederum sagen, schaut her, das sind Ideologen und das sind Klimafanatiker und sie stellen sich außerhalb der Verfassung. Also irgendwie profitieren eh alle, kommt mir vor, im medialen Diskurs.
Ja, alle außer die Verfassung. Ein Coup auf Kosten der Verfassung. Ich gratuliere allen Beteiligten ganz herzlich. Man gibt einfach ein schlechtes Signal mit dieser ganzen Aktion von beiden Seiten, nämlich einerseits, dass die Verfassung eh etwas ist, über das man in allen Details immer diskutieren kann, ob das jetzt legal, illegal, scheißegal und es steht eh so oder so, dann hole ich mir den Sektionschef Hecht 2.0 und lass mal mit Gutachten alles sanktionieren, was ich gerne hätte, okay, super toll, bin ich einfach völlig straffrei und der Zweck heiligt die Mittel, weil die Welt geht unter und wenn wir es nicht jetzt retten mit der Klimaverordnung, wer und wann dann, ja. Und die andere Seite mit Brüssel-Bashing und Anzeigen und sonstigen Geschichten, ja, wenn du sagst, das haben alle davon profitiert, ja, das mag schon sein. Aber ich finde, Eigentlich auch nicht.
Ja, die Verfassung selber nicht, aber die kann ja nicht sprechen, aber dafür hat sie ja dich zum Beispiel als Sprachrohr.
Das würde man jetzt nicht erdreisten.
Irgendwer muss es ja tun. Ich möchte noch rechtshistorisch, rechtspolitisch, historisch kurz diese drei Beispiele, die eben im Obwechser Hummer Schweizer Lehrbuch 2007 genannt wurden, nennen. Lorenz Enser, Jede Nastik, hat sie ausgegraben und sie sind wunderschön aus heutiger Sicht, weil man da wieder sieht, wie sich das relativiert. Und man sieht natürlich auch, es ist nicht ganz so ein großes Bahö, wenn das ÖVP-Minister tun. Weil ich glaube, damals waren es ÖVP-Minister. Zumindest war es jetzt nicht so ein großes Ding wie heute. Und es haben auch schon ÖVP-Minister entgegen von einheitlichen Stellungnahmen trotzdem dann abgestimmt. Und da war es nicht so eine große Sache.
Aber wie gesagt, die einheitliche Stellungnahme sehe ich insgesamt als den weniger problematischen Punkt als den mitbetroffenen Minister. Auch da kommt das Argument, die ÖVP habe das auch getan. Auch da kommt meine Frage, warum hat man damals nichts gesagt? Also ich, ja, aber bitte
lies vor. Gesagt schon, die Länder pochen schon seit längerem darauf.
Ja, aber da geht's nicht um die Länder, da geht's um den mitbetroffenen Minister. Das sind ja zwei Schienen. Einmal die einheitliche Länderstellungnahme, weil die Länder inhaltlich mitbetroffen sind, und einmal der Minister Totschnig, der bei diesem Gesetz einfach oder dieser Verordnung einfach mehrfach mitbetroffen ist, und zwar unbestreitbar.
Und was soll er jetzt tun, deiner Meinung nach?
Das Argument der grünen Ministerin, warum sie kein Einvernehmen hergestellt hat, was normalerweise immer der Fall ist, ist, ja, man hat das bei ihr auch einmal nicht gemacht. Und ich kann mir damals eigentlich gesagt nicht erinnern, dass es da den großen Aufschrei der Grünen gegeben hätte, warum das nicht so ist. Und aus meiner persönlichen Erfahrung, aber wie gesagt nicht ewig lang, aber doch, hat man diese Dinge eigentlich früher schon ernst genommen. Aber es kann ja sein, dass jetzt neue Zeiten anbrechen.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich fasse noch einmal zusammen. Ich sage einfach dasselbe, was du gesagt hast, weil es so klug war und ich selber deswegen auch nochmal betonen möchte. Das eigentliche Problem ist, dass hier zwei betroffene Ministerien sind, nämlich auch die Landwirtschaft, und im Einvernehmen heißt, dass man hier gemeinsam zu einer Position kommt und nicht einen Alleingang macht. Und im Einvernehmen heißt halt auch, dass der andere Minister da theoretisch ein Veto hat. Das heißt im Einvernehmen, auch in der Praxis. Aber jetzt kommen wir zu dem Versöhnlicheren aus der Geschichte. Drei Beispiele, wo von einer einheitlichen Stellungnahme abgegangen wurde. Das erste Mal war die Zoo-Richtlinie aus dem Jahr 1999 vom 29. März 1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos. Da haben die Länder die Erlassung derselben Richtlinie wegen mangelnder Rechtsgrundlage Widerspruch zum Subsidiaritätsprinzip, also dass man alles auf einer möglichst niederen Ebene, also möglichst nah am Bürger, also eben Gemeinde, Land, Bund, EU, regeln soll, und aufgrund drohender Rechtsunsicherheit abgelehnt. Und da hat dann eben das zuständige Ministerium geantwortet, dass die Richtlinie einstimmig schon im Juni 98 beschlossen worden war und ein Beharren Österreichs auf einer Empfehlung hätte einen Beschluss der Richtlinie nicht verhindert, aber die konstruktive Zusammenarbeit mit der britischen Präsidentschaft, mit der damals britischen, also lange vor Brexit, im Sinne der europäischen Integration nachhaltig behindert. Wundervoll.
Das ist einmal ein fetzendeppertes Argument, das habe ich schon lange nicht mehr so gesehen. Also die konstruktive Zusammenarbeit mit der Präsidentschaft ist offensichtlich jetzt schon eine zwingende integrationspolitische Agenda. Ja, okay.
Ja, nicht jetzt, ja, 1998.
Naja, aber...
Na, dann warte auf die zwei anderen, ja. Wir haben dann noch die Richtlinie über die Verbrennung von Abfällen aus dem Jahr 2000, ja. Und da haben auch zum Vorschlag der Kommission die Länder eine eingehende inhaltliche Kritik an der Richtlinie vorgenommen. Und da hat jetzt wiederum das Ministerium BMUJF, Bundesministerium für, was ist UJF damals gewesen? Die haben so viele Namensänderungen gehabt.
Wahrscheinlich Umwelt, Jugend und Familie.
Hat geantwortet, die Länderstellungnahme decke sich weitgehend mit der bisher vertretenen Position. Im Sinne eines Gesamtkompromisses können nicht alle Punkte vollständig erfüllt werden. Der Bund weicht im unbedingten erforderlichen Ausmaß aus integrationspolitischen Gründen von der Länderstellungnahme ab. Ohne das näher zu spezifizieren. Also wir sehen, diese integrationspolitischen Gründe sind ein klassischer, nicht justiziabler Gummiparagraf. Und jetzt noch als drittes, auch ein Beispiel aus dem Jahr 2003, also etwas später, aber eben auch ein altes Beispiel, Richtlinie über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen, da wurde das auch abgelehnt unter Hinweis auf die Kostenfolgen, wie du vorhin schon gesagt hast, es geht am Ende des Tages vielleicht nicht immer, aber sehr oft um die Marie, ums Knäl, ums Gerstl, und das Subsidiaritätsprinzip abgelehnt, also auch deswegen, und zu einzelnen Bestimmungen detailliert Stellung genommen und trotzdem wurde die Länderposition nicht berücksichtigt und jetzt sind wir hier, der BMLFUW, der
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft.
Wunderschön. Antwortete auf eine schriftliche Frage des Landeshauptmannes von Vorarlberg. Wer war das 2003?
Das war schon der Wallner, glaube ich, oder?
Ja, da warst du Maturant.
Ja.
Wer war Landeshauptmann deines Bundeslands, als du maturiert hast, 2003?
Jetzt haben wir Wallner 3, das sind 15 Jahre, das heißt...
Also ich weiß, wer Bürgermeister war, als ich maturiert habe. Dr. Michael Häupl.
Da war es nach der Sausgruber, da war noch da war es nach Herbert Sausgruber. Entschuldigung, so lange ist der Wallner doch noch nicht.
Ist ausgebürgert.
Was heißt ausgebürgert? Vorarlberg hat nur Ulrich Ilk, Herbert Kessler, Martin Burtscher, Herbert Sausgruber und Markus Wallner, also 5 Landeshauptleute seit 1945, das ist zu merken.
Es waren sicher auch nicht so viel mehr Bürgermeister und ich schaffe sicher nicht alle. Ich muss mich nicht weiter zurückerinnern als Zilk, Häupl, Ludwig. Mehr brauchst nicht. Und Seitz war auch einmal und Reumann, ja, egal. So, jedenfalls wurde da auf diese schriftliche Frage des Landeshauptmanns Sausgruber geantwortet, es waren auf der einen Seite die Einwände der Länder zu berücksichtigen, die einer Ausdehnung des Informationszuganges generell skeptisch gegenüberstanden. Das ist immer wieder bei der Transparenz. Andererseits waren die österreichischen Vertreter mit der Situation konfrontiert, dass die Änderungsvorschläge des Europäischen Parlaments den aus Sicht der Verwaltung vernünftigen und umsetzbaren Rahmen weitaus gesprengt hätten. Die österreichische Delegation war während der Verhandlungen jedenfalls bemüht, zwischen diesen gegenläufigen Positionen konstruktive, für die Verwaltung verkraftbare Kompromisslösungen anzustreben. Die generelle Tendenz der anderen Mitgliedstaaten lief in Richtung eines erweiterten Informationszuganges. Das heißt, Österreich vertrat im Gegensatz zu anderen Mitgliedstaaten ohnehin eine sehr vorsichtige und restriktive Verhandlungsposition im Hinblick auf das Spannungsfeld. Änderungsvorschläge des EP, also Europäischen Parlaments, und Position der Mehrheit der Mitgliedstaaten ergab sich die Notwendigkeit aus zwingenden außen- und integrationspolitischen Gründen im Sinne des Artikel 23d Absatz 2b-VG von der Position der Länder abzuweichen. Na, da sind wir wieder. Also im Prinzip auch da wieder nicht, hat man immer gesagt, wir haben dann halt dort in Brüssel irgendwie verhandelt gehabt und wir wollten nicht im Weg stehen und wir waren eh nicht so progressiv und am Ende haben wir gesagt, es ist okay, wir können da jetzt, man hat quasi da dem europäischen Gedanken gegenüber den Bundesländern den Vorzug gegeben und hat das auch nicht allzu weit näher spezifiziert. Also man kann sich eigentlich eh immer beziehen auf diese zwingenden integrationspolitischen Gründe, wenn ich mir da die Praxis ansehe.
Man kann sich immer auf alles beziehen, ob das klug oder weise ist, ist eine andere Frage. Und wie gesagt, in diesem Fall haben wir halt einfach 2 Probleme. Und ich bin halt der Meinung, dass man das irgendwann einmal so lösen sollte, dass man dann ständig irgendwie herumdeuteln kann. Aber ich fürchte, das ist it's not a bug, it's a feature.
Ja, jeder hat eine Meinung, aber niemand ist schuld. So, wir haben das jetzt sehr, sehr ausführlich diskutiert. Viel ausführlicher, als ich dachte. Ich wollte eigentlich noch mit dir sprechen über die Wahlen im Vereinigten Königreich, die Wahlen in Frankreich und die Entscheidung vom Supreme Court zu Immunitäten.
Das werden wir uns aufbehalten müssen fürs nächste Mal, fürchte
ich. Okay, dann versuche ich es in einem Satz.
alle drei in einem Satz, Ralf.
Okay, in einem langen Schachtelsatz. Das Interessante an den Wahlen im Vereinigten Königreich ist, dass die Labour-Partei gar nicht so stark an Stimmen dazugewonnen hat, nämlich unter 2%, ich glaube nur 1,6%, aber aufgrund des dortigen Mehrheitswahlrechts trotzdem die Regierung stellen wird, weil die Partei von Nigel Farage den Konservativen so viele Stimmen weggenommen hat, dass auf einmal in diesem System die Labour-Partei jetzt auf einmal als Gewinner dasteht, obwohl sie rein numerisch nicht gewonnen hat. Was insofern interessant ist, als jetzt medial von einem Sieg gesprochen wird, der statistisch vielleicht kein solcher war. Und was man auch sieht, und das wird sicher zu Verunsicherung führen, nicht weil es sich umlegen lässt auf Österreich, sondern weil es trotzdem zeigt, dass Dinge passieren können, dass es die dortigen Konservativen unter Rishi Sunak mehr oder weniger vielleicht noch nicht zerbröselt hat, aber beginnt zu bröseln, weil sie von einem weiter rechtsstehenden und extremeren Lager, nämlich UKIP, United Kingdom Independence Party, rund um Nigel Farage gewissermaßen rechts überholt werden. Und das hat man zum Beispiel gesehen bei der Diskussion rund um den Ruanda-Deal, wo viel gesprochen, viel Geld in die Hand genommen und letztlich aber wenig faktisch getan und umgesetzt wurde. Was uns dann gleich bringt, auch zu den Wahlen in Frankreich, wo Macron zuerst noch als potenziell genialer Schachspieler präsentiert wurde, jetzt aber damit leben muss, dass seine Partei stark geschwächt ist und sich hier drei Lager gebildet haben, aber der, dass die Rassemblement National, also die weit rechts stehende Partei rund um Le Pen, nicht so stark gewonnen hat oder eben nicht überhaupt gewonnen hat. Und jetzt die Frage ist, wie polarisiert und regierbar ist Frankreich denn überhaupt? Wir leben auf jeden Fall jetzt in einer Phase, wo es einen Widerspruch geben wird zwischen dem Premierminister, der Premierministerin, der nicht aus derselben Partei kommt wie der Präsident. Das ist in Frankreich natürlich auch im System eingebaut, führt aber dazu, dass es um einiges schwieriger wird, als wenn die aus derselben Partei kommen.
Angewandte Probleme des Semipräsidentialismus. Was ist eigentlich aus der UMP oder aus den Republikanern oder wie die heißen auf Französisch oder die Republikaner, was ist aus denen geworden? Leben die noch? Oder hast du sie auch zerbröselt?
Wer sollen die sein?
Das sind die Konservativen.
Ich weiß über französische Politik vor allem, dass es immer einen Präsidenten gibt, über den alle sprechen. Und dann weiß ich, dass es da sehr viel Tee gibt, also sehr viel Klatsch und Tratsch, weil die irgendwie gefühlt alle Affären haben oder zumindest interessante Beziehungskonstellationen.
Das stimmt. Das ist in Frankreich eigentlich immer sehr dankbar.
Apropos, Hollande ist auch zurück.
Ja, im Parlament, ja. Wer hätte das gedacht?
Das ist lustig. Das ist, als würde jetzt Heinz Fischer wieder als einzelner Abgeordneter im Nationalrat. Naja, nicht ganz so, weil der Präsident ja noch wichtiger ist.
Ja, und Heinz Fischer hat zwei Amtszeiten gehabt.
Es ist so, als würde Wolfgang Schüssel jetzt als einzelner.
Ja. Kurt Waldheim.
Ja. Thomas Klestil. Jetzt habe ich aber noch nichts gesagt, auch zu den interessanten Fragen rund um den Supreme Court. Das versuche ich jetzt auch in einem Satz. Der US Supreme Court musste darüber entscheiden, ob Donald Trump Immunität genießt für Handlungen während seiner Amtszeit und welche Handlungen offiziell sind und welche nicht. Aber das musste er noch nicht entscheiden, beziehungsweise das hat er zurückgeschickt an das eigentlich zuständige Gericht. Er hat aber gesagt, das wurde so intensiv diskutiert, dass Präsidenten Immunität genießen für offizielle Handlungen. Für die, die im engeren Sinne ihre verfassungsrechtlichen Kompetenzen sind, also zum Beispiel das Pardonieren, also das Pardon für Straftäter oder zum Beispiel auch das Ernennen von politischen Ämtern, genießt er sogar absolute Immunität. Bei den anderen offiziellen Handlungen Presumptive Immunity.
Diese Thematik kommt sicher bald zu uns zurück.
Warum? Glaubst du, dass Van der Bellen angeklagt wird?
Na, aber das mit Trump sicher, nachdem es jetzt wieder ans Erstgericht zurückgegangen ist, wird es ja wieder irgendwann noch einmal oben landen, weil ganz egal, wie das ausgeht, es werden sich beide Seiten nicht zufrieden geben. Also es ist eigentlich ein prognostizierter Bumerang und dann können wir ja gern noch einmal drüber reden, auch über die Immunität in Österreich.
Okay, und auch darüber, was Karl Schmidt mit dem Ganzen zu tun hat, weil das Gefühl, dass in der Entscheidung vom Supreme Court sehr viel Karl Schmidt mitgeschwungen ist. Warum? Weil der Supreme Court gesagt hat, damit der Präsident seine Funktionen und seine Aufgaben möglichst effizient wahrnehmen kann, dazu ist es notwendig, dass er nicht ständig davor Angst haben muss, dass er später mal gerichtlich dafür belangt wird. Und das ist Karl Schmidt in Reinkultur, eine funktionierende Exekutive. Das ist ganz, ganz oben und ganz, ganz zentral. Und das ist richtig, richtig nicht nur durchgeschimmert, das ist so richtig in your face reingerieben worden von der Mehrheitsentscheidung vom Supreme Court. Die Wichtigkeit einer funktionierenden Executive.
Ja, Ralf, weil du einfach ein Gegner der Unitary Executive bist. Aber das macht nichts. Über das können wir auch gern streiten dann bei Gelegenheit.
Schade. Dabei habe ich sogar noch Zitate von Youngstown, Sheet und Tube Co. versus Sawyer aus dem Jahr 1952 vom Supreme Court vorbereitet. Ich habe auch Zitate hier noch aus einer anderen Entscheidung, nämlich United States versus Nixon, weil der Nixon, der hätte davon profitiert, von genau dieser Entscheidung.
Aber du, Ralfi, machst einfach eine Einlegerbemerkung und ziehst es in den Akt und dann nehmen wir es beim nächsten Mal wieder raus.
Gut, dann sprechen wir beim nächsten Mal über diese Dinge, sind jetzt eh schon... Du willst einfach nicht länger mit mir reden, habe ich das Gefühl, weil über...
Doch, aber ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben jetzt unser Zeitkonto langsam überstrapaziert.
Wir haben bei der letzten Folge positive Rückmeldungen für die Überlänge bekommen.
Ja, aber man muss sein Glück nicht herausfordern.
Gut, wir haben über die EM noch nicht gesprochen.
Ja, na, das lassen wir lieber, das ist ja eigentlich eh schon für uns gelaufen.
Ich habe 10 Euro verloren, weil ich auf Österreich gesetzt habe als Europameister.
Ja, da haben schon andere schon mehr Geld verloren, weil sie auf Österreich gesetzt haben. Das Leben ist halt tragisch und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt.
Dann bleibt mir nur noch nachdem ich der Moser hier so abdreht, ein Ciao aus Wien.
Und Bussi Baba aus Feldkirch.